Ja, herzlichen Dank für die schnelle Vorstellung. Ich möchte mich eigentlich zusätzlich noch mit Ihnen bekannt machen als das vermutlich dienstälteste Schulkind Österreichs. Denn eingeschult wurde ich im September 1944, also noch im letzten Jahr des Zweiten Weltkriegs, und bin nach wie vor tätig, solange eben Gott will, solange bis Jesus sagt, jetzt reicht's, jetzt komm lieber zu mir, jetzt bist du vielleicht dann doch zu schwach. Das Nette ist vielleicht, dass meine Frau, die mich eben weiter treu begleitet, mir jeden September, wenn unser Schuljahr beginnt, wieder eine Schultüte gibt. Ist dieses Mal eben auch gewesen. Ich bin nach wie vor in der Schule begeistert tätig, weil, wie du schon gesagt hast, mein älterer Sohn, Magister Matthias Roland, mir alles Unangenehme abgenommen hat. Ich habe mich niemals gern mit der bloßen Verwaltung beschäftigt. Die Finanzen waren mir überhaupt ein Gräuel, Verhandlungen mit dem Betriebsrat sowieso. Jetzt ist alles das von meinen Schultern und jetzt freue ich mich, das tun zu dürfen, was ich immer am liebsten gemacht habe, mit Menschen zu sprechen, also mit Interessentinnen, Interessenten, Schülern. Ziel ist dann immer die Motivation zur Weiterbildung. Ja, und dann soll ich mich um die Aktualität unserer Lehrbriefe kümmern und unterrichte nach wie vor sehr gern selbst, nicht mehr Klassen, die so von Anfang an beginnen. Meine große Freude sind jetzt Lateinlehrgänge für erwachsene Damen und Herren. Falls Sie selbst einmal schnuppern wollen, am 15. Oktober beginne ich wieder einen Lehrgang mit dem schönen Titel Lateinische Inschriften in Wien. Man glaubt nicht, wie spannend das sein kann. Vielleicht soll ich ein bisschen weggehen. Sehr gut. Und wie schon erwähnt, ich bin seit fast 40 Jahren in der evangelischen Kirche als Lektor tätig. So alle 3 Wochen bekomme ich einen Gottesdienst anvertraut, meistens in meiner Stammkirche Wien-Hütteldorf, manchmal auch in der lutherischen Stadtkirche, in anderen Kirchen, auch in Niederösterreich. Ich frage mich natürlich immer, wieso ist das so? Und ich denke, da steht niemand anderer als Jesus höchstpersönlich gegenüber, der mir irgendwie immer sagt, naja, Peter, wir sind per Du. Er sagt, Peter, du bist zwar, ja, ich weiß, auf meiner Seite, aber du beschäftigst dich noch immer viel zu wenig mit mir, also bitte halt weiter Gottesdienste und ich halte mich ganz strikt an die Ordnung der evangelischen Kirche, das heißt, ich erfinde nie irgendeine Predigtstelle, über die ich am liebsten predige. Ich nehme halt immer die, die gerade vorgesehen ist. Und da kommt man mitunter auf die seltsamsten Gedanken. Und so Gott will, wird es halt so weitergehen. Aber ich habe ja vor allem wegen meiner Tätigkeit in der Schule den Auftrag bekommen, danke herzlich, es ist aufregend für mich genug gewesen, über die Schule zu sprechen. Mit dem schönen Titel, wir lernen nicht für die Schule, sondern für das Leben. Naja, wer aber sich mit diesem Ausspruch näher befasst hat, der weiß, dass der vom römischen Philosophen Seneca stammt, übrigens ein Zeitgenosse von Jesus Christus. Seneca ist genauso wie Jesus Christus knapp vor Christi Geburt geboren, nur ist Seneca dann vermutlich bis zum Jahr 64 am Leben gewesen. Und dieser Seneca hat in seinen Epistulae Morales an seinen Freund Lucilius den Ausspruch geprägt, non vitae sed scholae dicimus. In Wirklichkeit lernen wir ja nicht für das Leben, sondern für die Schule. Das heißt, der Originalsatz ist genau umgekehrt. Wir reden immer davon, nicht für die Schule, sondern fürs Leben. Nein, Seneca hat schon damals eine massive Kritik am Schulsystem ausgesprochen. Non vitae sed scholae. In Wirklichkeit lernen wir nicht für das Leben, sondern für die Schule. Und er hat da eine ganze Reihe von Beispielen aus den damaligen Schulfächern gebracht. Und ich glaube, nicht, dass ein einziges von diesen Beispielen ist unaktuell. Im Gegenteil, die derzeitige Diskussion, Einführung der Zentralmatura, beweist ja eigentlich täglich in den Medien, nicht, dass wir nach wie vor den richtigen Weg zur Weiterbildung nicht finden. Man könnte fast sagen, Seneca hat in seinen Argumenten damals schon für die Einführung eines Ethikunterrichts plädiert. Einer seiner Kernsätze ist, die uns angeborene Schärfe und Feinheit des Denkens stumpft sich ja in der Schule an völlig überflüssigen Problemen ab. Und er sagt dann, wir lernen in der Schule nicht richtig zu leben, sondern allenfalls nur gescheit zu reden. Und wenn ich jetzt ein paar Beispiele bringen darf, so werden wir vielleicht alle sehen, dass das Wichtigste, was wir unseren Kindern mitgeben wollen, nicht in der Schule gelernt werden kann, sondern nur zu Hause. Also ich fange mal mit einem an, die sogenannte Sprach- und Literaturwissenschaft. Natürlich ist Grammatik, Rechtschreibung und so weiter nicht ganz unwichtig. Wir sollen ja die Regeln kennenlernen, mit denen wir uns unmissverständlich ausdrücken. Wir sollen argumentieren können, aber, jetzt Seneca wörtlich, nimmt uns dieser Unterricht wirklich die Angst vor dem Leben? Befreit er uns von unseren Begierden? Zügelt er unsere Leidenschaften? Darauf kommt es ja bitte auch an. Ist es wirklich so wichtig zu wissen? Das ist jetzt nicht mein Satz, das ist Senecas Satz. Ist es wirklich so wichtig zu wissen, wann und ob Homer überhaupt gelebt hat? Ist es wirklich so wichtig zu wissen, welche Irrfahrten der Odysseus unternommen hat? Ist es nicht besser zu lernen, wie wir selbst in unserem Leben Irrfahrten vermeiden können? Und, was ja so leidenschaftlich diskutiert wird, die Ehefrau des Odysseus, die Penelope. Er war ja 20 Jahre von ihr weg, nicht? 10 Jahre im Trojanischen Krieg, 10 weitere Jahre auf seinen Irrfahrten. Ist sie ihm wirklich treu geblieben? Sie, eine damals noch sehr junge, attraktive Frau. Odysseus soll ja keineswegs ein Prachtexemplar von einem Mann gewesen sein. Ovid sagt so schön, non formosus erat, sed erat facundus Ulysses. Schön war er nicht, auf Wienerisch übersetzt. Schön war er nicht, Odysseus, aber redegewandt war er. Ist es so ein dramatisches Schulthema? Konnte diese Frau ihm 20 Jahre treu bleiben? Ist es nicht wichtiger zu lernen, was ist Treue überhaupt für ein Gut? Und wo steckt die Treue eigentlich? Steckt sie im Herzen? Steckt sie im Kopf? Oder steckt sie am Ende gar im Körper? Ja, wir stehen ja jetzt vor der Einführung der Zentralmatura, was Seneca damals nicht wusste. Seine Ansichten werden im Vergleich zu denen unseres österreichischen Hausphilosophen Konrad Paul Liesmann sehr interessant gewesen. Aber heute oder in Hinkunft soll es ja auch nicht mehr so um Faktenwissen gehen, sondern um die sogenannte Kompetenz, um die Fähigkeit zu Texten Stellung zu nehmen, sich auszudrücken, Gedanken zusammenzufassen. Die Musik, ein weiteres Schulfach. Ja, in der Schule lernt man natürlich, wie man die unterschiedlichen Töne nach der Länge der Saiten bestimmen kann. Aber ist es, und wie man auf diese Weise Harmonie erzeugt, ist es nicht wichtiger zu wissen, fragt Seneca, zu lernen, wie man mit sich selbst im Leben in Harmonie kommt? Man lernt in der Musik ja auch, mit welchen Tonarten man die Zuhörer zu Tränen rühren kann. Seneca fragt, ist es nicht wichtiger zu lernen, wie man selbst nicht in Tränen ausbrechen muss, wenn man irgendeinen Schicksalsschlag erleidet? Oder die Geometrie. Man lernt, Grundflächen zu vermessen, man lernt Grundflächen zu teilen. Sollte man nicht eher lernen, die innere Bereitschaft zu bekommen, Grundflächen, eigene Grundstücke, sein Vermögen unter seinen Kindern, unter seinen Geschwistern aufzuteilen, unter Mitmenschen aufzuteilen? Ist es nicht wichtiger, in der Schule zu lernen, dass wir alle, auch wir, die wir hier versammelt sind, niemals dauerhafte Eigentümer von irgendetwas sind, dass wir letztlich immer nur Pächter sind, Pächter auch eines sogenannten Grundeigentums, einer Eigentumswohnung, Pächter, Verwalter der Dinge für unsere Kinder, weiter für unsere Enkel. Ja, und überhaupt lernt man in der Arithmetik und in der Geometrie, wie ungeheuer groß diese Welt ist. Man lernt, was eine gerade Linie ist. Nicht? Eine gerade Linie in der Mathematik ist denn nicht unwichtig im Vergleich zur geraden Linie unseres Lebens? Wie können wir in unserem Leben einen rechten Weg gehen? Sofort wird uns das Wort Jesus einfallen. Geht den geraden Weg, geht auch den schmalen Weg, tretet durch die enge Pforte ein. Der breite Weg, der angenehme Weg, der führt unweigerlich ins Verderben. Ja, und dann lernen wir ferner in der Arithmetik, wie ungeheuer groß die Maße in der Welt sind und vergessen darüber, dass das allergrößte Maß unsere eigene Seele ist. Wir lernen in der Schule nie, die wichtigste Frage unseres Lebens zu beantworten. Was ist unsere Seele? Woher kommt sie? Steht sie unter dem Schutz Gottes? Wohin geht unsere Seele nach dem Ende unseres körperlichen Lebens? Ja, und da bitte brauchen wir nur einen Blick auf das heutige Schulsystem zu werfen. Wir streiten ja jetzt, wie gesagt, ständig, hat die sogenannte Zentralmatura, das Wort Zentralmatura ist ja bekanntlich nur ein Kurzausdruck, den die Medien verwenden, offiziell heißt sie ja die standardisierte, kompetenzorientierte Reifeprüfung. Ich glaube, diese Diskussion ist letztlich auch nur eine Diskussion um eine kleine Randerscheinung. Denn in so gleichsam allen Schulfächern bauen wir ja heute auf einer absolut naturalistischen Grundlage auf. Auf dem Grundgedanken, dass diese ganze Welt, in der sich eben dann auch die Schulfächer befinden, die Schulfächer wie die Sprachwissenschaft, die Geometrie, die Arithmetik, die Biologie, die Musik, dass unsere ganze Welt, das ist ja heute der Grundgedanke, rein materiell zustande gekommen ist. Man ist sogar in der Lage, den sogenannten Urknall auf vor etwa 13,8 Milliarden festzulegen. Man sagt, dass es nach dem Urknall ja, durch zufällige Atom-Molekül-Zusammenfügungen allmählich zur Entstehung des Lebens gekommen wäre, dass sich das Leben dann durch Evolution weiterentwickelt hat. Ein Grundgedanke, der letztlich alle Schulfächer durchdringt. Ein rein materialistischer Grundgedanke. Und dass eben in einer solchen Welt Gott überhaupt nicht notwendig ist. Und genau dadurch bleiben aber die Fragen, die nicht nur die Kinder, die uns alle, ich glaube, täglich berühren, vollkommen unbeantwortet. Kardinal König hat das einmal mit den drei Fragen ausgedrückt. Nicht? Wer bin ich, wohin komme ich, wohin gehe ich? Und wir können das erweitern, indem wir eben sagen, gibt es Gott nicht? Aber die heute herrschende schulische Meinung ist eben das rein materialistische Weltbild. Und eben diese Wissenschaft, die dieses Weltbild zu verteidigen versucht, ist nicht in der Lage, die großen Wunder, von denen wir umgeben sind, dann wirklich zu erklären. Ich möchte nur eins uns alle erinnern, nicht? Man spricht ja immer von der sogenannten Feinabstimmung des Universums. Dass nicht Hunderte, dass Tausende Komponenten zusammentreffen müssen, damit Leben auf der Erde, damit unser menschliches Leben auf der Erde ja überhaupt möglich ist. Es gibt viele, die sagen, wenn man alle wissenschaftlichen Daten miteinander vergleicht und vergleicht, wie viele tausende Komponenten zusammenstimmen müssen, damit wir Menschen auf der Erde überhaupt leben können, dann macht das fast den Eindruck, als hätte irgendjemand, als hätte das Universum, das Wort Gott auszusprechen ist ja streng verboten, als hätte das Universum das Leben der Menschen auf dieser Welt gewollt. Verzeihen Sie, nur drei Punkte von tausend. Nicht? Vielleicht ist heute, wie also Mascha gesagt hat, der Himmel klar, es gibt möglicherweise eine sternklare Nacht. Wir schauen hinaus, sehen viele Sterne. Einer der Sterne heißt ja Jupiter, 700 Millionen Kilometer von uns entfernt. Aber seine Masse ist 300 Mal größer als die der Erde. Und durch diese große Masse und trotz der Entfernung von 700 Millionen Kilometer wirkt dieser Planet Jupiter für die Erde wie eine Art Gravitationsstaubsauger. Das heißt, durch seine Anziehungskraft saugt er die allermeisten Kometen, die die Erde bedrohen, an. Würde es den Jupiter nicht geben, dann würde alle paar Minuten auf der Erde ein Komet einschlagen und die Erde, das Leben, könnte keine Woche länger bestehen. Übrigens geht ja jetzt gerade die Sonne auf. Sie scheint durch. Was für ein Zeichen. Ja, oder der Mond, nicht? Gäbe es den Mond nicht und gäbe es den nicht gerade in der Entfernung, in der er sich um die Erde bewegt, dann würde die Erde irgendwie durch das Weltall taumeln. Wir hätten den gewohnten Wechsel der Jahreszeiten, auch der Tageszeiten nicht. Leben auf der Erde wäre nicht möglich. Ja, und dann noch so ein schöner Punkt, nicht? Die Wissenschaft sagt ja selbst, das wichtigste Atom überhaupt ist das Kohlenstoffatom. Nur das Kohlenstoffatom schafft ja überhaupt, kann in Verbindung mit anderen natürlich Leben schaffen. Und jetzt sagt die Wissenschaft, und das freut mich ja immer, dass es die Wissenschaft sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass es nach dem Urknall auch nur zur Bildung eines einzigen Kohlenstoffatoms durch Zufall gekommen wäre, hat eine Größenordnung von 1 zu 10 hoch 80. Also 1 zu 10 mit dann 80 weiteren Nullen. So könnte man auch das Wort vollkommen unmöglich bezeichnen können. Aber trotzdem, nicht, bleibt die Wissenschaft auf dem Standpunkt, es ist alles rein materiell entstanden, die Materie hat sich selbst organisiert. Und das ist natürlich der allergrößte Glaube. Das ist ein Glaube, der uns Christen 100-mal überlegen ist. Wir armen Christen glauben ja nur daran, dass Gott die Welt geschaffen hat. Der reine Materialismus muss daran glauben, dass die bloße, tote Materie sich so weit selbst organisiert hat, dass daraus Dinge entstanden sind, die ja nicht erklärbar sind. Zum Beispiel, dass der Geist, das Bewusstsein. Warum ist nicht nichts? Woher kommt überhaupt das Bewusstsein? Und die ewig unbeantwortete Frage, wieso bin ich ich? Stellen Sie bitte einmal diese Frage an Atheisten. Wieso bin ich ich? Wenn schon das Bewusstsein zufällig entstanden ist, Wie kann dann Ihr, wie kann mein persönliches Ich entstanden sein? Nun, dieser Glaube des Atheismus erinnert, verzeihen Sie das Wort, erinnert verdammt an viele heidnische Mythen, die genau das eben auch vermuten. Das Größte, wir waren ja gerade bei der Geometrie und Mathematik, das größte Wunder von allem ist ja unsere eigene Seele. Da gibt es einen wunderbaren Bericht über den angeblich ersten Bergsteiger der Menschheitsgeschichte, Petrarca. Was ist ein Bergsteiger? Das ist einer, der auf den Berg geht, ohne bestimmten Zweck. Der nur, wie es Messner einmal ausgedrückt hat, auf die Frage, warum gehen Sie überhaupt auf die Berge, antwortet, weil die Berge da sind. Und auch Petrarca ist einmal hinaufgegangen, 1336 war es. Und er soll dort oben sich am Gipfel, am Mont Ventoux in Frankreich, ein Buch gegeben haben lassen. Er hat ja viele Diener gehabt, die mitgegangen sind. Und er hat, wie so oft er es getan hat, dieses Buch Augustinus, die Konfession, ist einmal einfach aufgeschlagen und einen Satz gelesen und soll dann nach dem Lesen dieses einen Satzes verstummt sein, soll alle seine Gefährten ins Tal zurückgeschickt haben, um den Rückweg ganz allein angetreten zu haben. Es war das Schlüsselerlebnis seines Lebens. Und dieser Satz hat geheißen: Und da gehen die Menschen in die ganze Welt hinaus, um das Wunder von Bergen, der Meere, Flüsse, Wasserfälle und so weiter zu sehen. Auf ewiger Suche vielleicht nach dem Unendlichen. Und wenn Sie jetzt hinausgehen, um das alles zu suchen und zu sehen, übrigens, wo waren Sie im Urlaub dieses Mal? Was haben Sie für Absichten mit Ihrem Urlaub verbunden? War es nur die Erholung? Oder wollten Sie nicht vielleicht auch Wunder dieser Welt erkennen? Und jetzt liest Petrarca diesen Satz von Augustinus: Da gehen die Menschen in die ganze Welt, um Wunder kennenzulernen, und übersehen genau dabei das allergrößte Wunder, das es überhaupt im Universum gibt: ihre eigene Seele. Das unermesslichste Wunder, das es überhaupt gibt. Ja, um dann Senecas Kritik abzuschließen, es gibt ja auch noch das schöne Schulfach Philosophie. Ja, dieses Schulfach wäre natürlich bestens geeignet, um über die wahren Probleme des Lebens nachzudenken, über sie, ja, eben wie das Wort so schön sagt, zu philosophieren. Aber was wird in der Philosophie dann wirklich gemacht? Es sind meistens Spitzfindigkeiten, zum Beispiel die große Frage: Existieren die Dinge so, wie wir sie sehen, oder sehen wir sie nur in unserer Einbildung? Sind sie in Wirklichkeit ganz anders? Und dann letztlich die schöne Erkenntnis, dass vielleicht das Einzige, was wirklich stimmt, was wirklich beweisbar ist, dass die Dinge nicht so sind, wie wir sie erkennen. Das heißt, dass wir nicht erkennen können. Das ist dann oft das Ziel des Philosophieunterrichts. Ja, Petrarca weiter, Seneca weiter. Es soll ja letztlich auch darum gehen, die Kinder aus der Schule bewaffnet mit dem, verzeiht das altmodische Wort, mit Tugenden wieder herauszubekommen. Das wäre dann die wirkliche reife Prüfung. Maturus heißt ja reif. Ja, und sagt Seneca, wenn das die Schule wirklich erreichte, Konjunktiv, nicht? Dann wäre das Ziel der Schule wirklich vollendet. Etwa die Tugend der Fortitudo, der Tapferkeit. Das heißt eben, über allem zu stehen, wovor sich andere Menschen fürchten. Oder die Tugend der Fides, der Treue, das heiligste Gut im menschlichen Herzen. Ein Gut, das sich durch keine Zwangslage und durch keine noch so hohe Bestechung korrumpieren lässt. Oder die vielleicht von den alten Griechen am höchsten gehaltene Tugend der Temperantia, der Mäßigung. Der Mäßigung, die über allen Leidenschaften herrscht, die Leidenschaften, die sie nicht grundsätzlich ablehnt. Wir brauchen ja letztlich Leidenschaften auch, um am Leben zu bleiben, um uns zu vermehren. Aber Mäßigung im Sinne, das Maß, das richtige Maß einzuhalten. Vielleicht kennen viele von Ihnen den Altsuperintendenten Helmut Santer. Er wohnt ja in Vöslau. Ich habe mit ihm insgesamt 7 biblische Reisen durchführen dürfen. Die allererste hat unsere Gruppe nach Peking geführt. Vielleicht war es ein Zufall, dass wir in Beijing, einmal ein Warenhaus betreten haben. Ja, riesiges Warenhaus unten und oben gab es noch für die Besucher einen Balkon. Helmut Santer hat uns auf diesem Balkon versammelt und hat gesagt, schaut einmal hinunter. Hunderte, tausende Menschen, Millionen verschiedenster Angebote. Und dann hat er die Hände ausgebreitet und hat gesagt, wie schön, dass ich das alles nicht brauche. Und wenn ich in Wien mitunter während der Schulzeit, geht es fast nicht im Schuljahr, aber wenn ich mitunter in Wien über den Graben, Tuchlauben oder das Goldene Quartier gehe, stelle ich mich jetzt seitdem auch sehr gern vor die Auslagen und sage das Santerwort, wie gut, dass ich das alles nicht brauche. Weitere Tugenden, und mit denen schließe ich jetzt. Die Schule sollte die Menschen mehr die Simplicitas, die Einfachheit lehren, die Modestia et Moderatio, die Bescheidenheit, oder die Frugalitas ac Parsimonia, die Genügsamkeit und Sparsamkeit. Irgendwie könnten Sie ja jetzt das Gefühl haben, dass das, was Seneca sagt, durchaus christlich ist. Und es gibt einige Kirchenväter, die Seneca sehr gern mit dem Attribut Seneca Noster, unser Seneca, versehen. Und es gibt sogar einen Briefwechsel zwischen Seneca und dem Apostel Paulus. Nur der hat sich als plumpe Fälschung erwiesen. Man nimmt an, dass dieser Briefwechsel etwa 400 nach Christi entstanden ist. Seneca hat im ersten Jahrhundert, wie gesagt, als Zeitgenosse von Jesus Christus gelebt. Und es war ganz offenbar das Bedürfnis der frühen Christen, den angesehenen großen Philosophen Seneca dadurch für sich zu vereinbaren, indem man eben einen Briefwechsel gefälscht hat. Dieser Briefwechsel wurde 1000 Jahre bitte für echt gehalten. Der Kirchenvater Hieronymus hat den Seneca sogar in seinen heiligen Kalender aufgenommen. Der heilige Seneca. Bis dann der Humanist Erasmus von Rotterdam das Ganze wirklich gelesen hat und gesagt hat, vom Stil her, von den Aussagen her, von der Plumpheit der Sätze, ist das eine eindeutige Fälschung. Aber die Parallelen sind überaus groß. Im Jahr 2007 hat mich der ORF eingeladen, einmal eine Woche Gedanken für den Tag zu machen. Und da habe ich mir den Titel gewählt, Seneca und Paulus. Und ich darf jetzt ein paar Sätze daraus nur vorlesen, die also frappierend sind. Sätze, bei denen Seneca Dinge sagt, wo ich Leute fragen kann, von wem stammt das jetzt? Von Seneca oder von Paulus? Also ein Satz zum Beispiel, wenn, wollen Sie selbst raten? Na gut, es sagt jemand, Gott braucht keine Diener. Wie sollte er auch? Dient Gott doch selbst der Menschheit. Überall und für alle ist er da. Wer war das? Ja, das war wirklich Seneca. Und eine Parallelstelle von Paulus: Als Herr über Himmel und Erde wohnt Gott nicht in Tempeln, die Menschen gebaut haben. Er ist auch nicht darauf angewiesen, dass ihm, als ob er etwas benötigte, Menschen dienen, denn er selbst gibt ihnen das Leben und alles, was sie zum Leben brauchen. Und Paulus weiter in einer anderen Stelle. Alle Gebote sind in diesem einzigen Satz zusammengefasst. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wer liebt, fügt seinen Mitmenschen nichts Böses zu. Achtet eure Mitmenschen mehr als euch selbst. Also nicht wie sich selbst. Paulus sagt an anderer Stelle sogar, achtet eure Mitmenschen mehr als euch selbst. Und Seneca schreibt dann in einem Brief an seinen Freund Lucilius, mit Vergnügen habe ich erfahren, dass du mit deinen Sklaven, mit deinen eigenen Sklaven, auf sehr freundschaftlichem Fuß stehst. Das passt zu deiner Klugheit und deiner Bildung. Ja, lebe so mit deinem Tieferstehen, wie du möchtest, dass ein Höherstehender mit dir lebe. Oder ein anderer Gedanke, der mich auch sehr, sehr beeindruckt hat. Darf sie ja wieder raten lassen, von wem das ist. Den allgrößten Verlust an Lebenszeit bringt das Hinausschieben mit sich. So ist das größte Hindernis des Lebens die Erwartung, die sich auf den nächsten Tag richtet. Dadurch aber verliert man das Heute. Und dazu betont er, es ist nicht wenig Zeit, die wir haben, es ist viel Zeit, die wir nicht nutzen. Ja, klar, das muss Seneca gewesen sein. Und dann sagt Seneca auch so schön, ist für mich einer meiner Lieblingssätze geworden. Reich ist nicht, wer viel hat, sondern wer wenig braucht. Apostel Paulus, ich möchte, dass ihr frei seid von falschen Sorgen. Und dazu gilt, kauft ein, als ob ihr das Gekaufte nicht behalten würdet und geht so mit der Welt um, dass ihr nicht darin aufgeht. Und zum Schluss, Seneca, das Leben ist eigentlich wie ein Theaterstück. Es kommt nicht darauf an, wie lange es gespielt wird, sondern wie gut es gespielt wird. Und jetzt bitte ein frappierender Satz von Seneca, vom Heiden Seneca. Lebe mit den Menschen so, als ob Gott es sähe. Und ich glaube, da haben wir jetzt doch einen deutlichen Unterschied. Denn Paulus würde nie sagen, lebe mit den Menschen so, als ob Gott es sähe. Er kann nur sagen, Gott sieht dich. Und die große Hinzufügung, die ja Seneca direkt und indirekt nie gemacht hat, die aber von Paulus stammt. Gott sieht dich, aber Gott liebt dich. Und in der derzeitigen Diskussion Christentum, Islam, ist das doch auch ein wunderbarer Satz, der für uns alle der große Schatz unseres Lebens ist, wie es eben in diesem Vortrag vorhin an dieser Stelle auch ausgedrückt wurde. Ich könnte den Satz, den ganzen wunderschönen Vortrag, der mich so beeindruckt hat, ja auch mit dem Gedanken zusammenfassen, Gott liebt dich. Jetzt schaue ich nur auf die Uhr, ob das nicht langsam etwas zu viel wird. Aber das Entscheidende, nicht? Was man mir ja gesagt hat, worüber ich sprechen soll, nicht für die Schule, für das Leben lernen werden. Nun, das ist hier wirklich für das Leben. Da darf ich wieder drei Zitate anführen. Da kennen Sie vielleicht noch den der Alan Greenspan, der Amerikaner, US-Amerikaner, war einst Chef der amerikanischen Notenbank. Und man sagt ja, die Chefs der US-Notenbanken sind noch viel, viel mächtiger als die amerikanischen Präsidenten. Und der Alan Greenspan hat einmal in einem Vortrag auch gesagt, worauf kommt es eigentlich bei der Erziehung der Kinder, worauf kommt es bei der Schule an? Und er sagt, wenn man will, dass die eigenen Kinder einmal an der Spitze großer Industrieunternehmungen stehen, wenn man will, dass sie vielleicht auch mit großartigen Ideen in die Welt hinausgehen und eben ja, Multiunternehmen gründen, dann soll man sie ja nicht in der Schule die sogenannten praktischen Dinge lernen lassen. Der Gedanke liegt ja nach, wenn ich will, dass mein Sohn ein großes Unternehmen leitet, dass ich dann ihm nahelege, gehe in, weiß Gott, eine Handelsakademie und lerne dort bitte Betriebswirtschaft, Rechnungswesen. Da sagt Alan Greenspan, das schränkt den Geist ein. Die Kinder sollen lieber Kreativität lernen. Und das tun sie viel mehr, wenn sie Musik lernen, wenn sie Kunst lernen, wenn sie Spiel lernen, ihrer Fantasie freien Lauf lassen. 2500 Jahre vorher definiert Aristoteles den Begriff Schule. Griechisch skole, ja, school. Schule kommt natürlich aus dem griechischen skole. Aber was ist skole? Sie können in jedem Wörterbuch oder im Internet nachschauen. Skole ist Freizeit, Freiraum, Spiel. Es ist der Raum im Leben, in dem wir uns nicht um die Sorgen des täglichen Lebens, um unseren Gelderwerb kümmern müssen, sondern in dem wir über jene Dinge sprechen, die wirklich wichtig sind. Wirklich wichtig ist doch die Frage, gibt es Gott oder wie Aristoteles damals natürlich der Volksreligion konzedierend sagen musste, gibt es Götter? Woher kommt unsere Seele? Hat es sie schon vor unserer Geburt gegeben? Wohin geht sie nach dem Tod? Lohnt es sich überhaupt in dieser Welt gut, brav, tugendhaft zu leben? Gibt es dafür eine Belohnung? Das ist Skole, die Schule. Ja, und als ich diesen Sommer mit meiner Frau 12 Tage in Griechenland Urlaub gemacht habe, haben wir überlegt, also irgendein nettes, spannendes, gutes Buch musste ich doch mitnehmen. Und da ist mir ein Werk einer Dame eingefallen, von der die meisten von Ihnen, glaube ich, ein Porträt in ihrem Geldbörsel jetzt auch mithaben. Sie müssten ja nur auf die österreichische 2-Euro-Münze schauen. Das ist eine nette Testfrage, die ich unseren Schülern immer stelle. Nicht? Was ist eigentlich auf der, oder wer ist auf der österreichischen 2-Euro-Münze drauf? Sie haben möglicherweise ein Porträt mit, vielleicht auch deshalb, weil Sie diese erste österreichische Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner so schätzen. Und diese Bertha von Suttner hat einen Roman geschrieben, Die Waffen nieder. Und dieser Roman hat ja die Welt leider nicht vollendet. Bertha von Suttner hat das unvorstellbare Glück gehabt, eine Woche vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs zu sterben. Sie hat ja ihr ganzes Leben gegen den Krieg gekämpft. Sie hat eigentlich geistig das heutige Europa vorweggenommen. Sie hat gesagt, die einzige Möglichkeit, Kriege in Hinkunft zu vermeiden, ist, dass sich die europäischen Staaten zusammenschließen und ein Schiedsgericht schaffen, vor dem sie ihre Streitigkeiten, aha, da wird schon geschaut, sie haben es gefunden. Sehr gut, also Bertha von Suttner wäre dort zu besichtigen, nicht? Und in diesem Roman, Die Waffen nieder, nicht, kämpft sie ja darüber, dass sich die europäischen Staaten zusammenschließen, friedlich zusammenschließen, ein Schiedsgericht gründen, vor dem eben sonst Streitigkeiten, die unter anderen Umständen zum Krieg führen könnten, vermieden werden. Also ich kann diesen Roman, der äußerlich bitte ein Liebesroman ist, ich kann den so dringend empfehlen. Es ist so spannend, so packend, Die Waffen nieder. Ich glaube, es ist jetzt in der 30. oder 40. Auflage, was ja für das Werk spricht, neu erschienen. Apropos Europa, wir dürfen nie vergessen, dass alle Gründungsväter der Europäischen Union bekennende Christen waren. Bekennende Christen. Heute merkt man, glaube ich, kaum mehr etwas davon. Und dass diese bekennenden Christen mit der Berufung auch auf Gott und im Vertrauen auf Jesus Christus etwas geschaffen haben, was man, ich wäre jetzt nicht euphorisch, aber was man als das erfolgreichste Friedensprojekt der Menschheitsgeschichte durchaus bezeichnen kann. Wir können Kriege nach außen nicht vermeiden, siehe Ukraine. Aber die größten Streithanseln, die es in Europa seit Jahrhunderten gegeben hat, Deutschland und Frankreich, die, ja, das beweist, dass es eben hier doch Möglichkeiten einer friedlichen Auseinandersetzung gibt. Meine tägliche Aufgabe ist es ja auch, Menschen in Sprechstunden zu motivieren. Man glaubt gar nicht, was da für verschiedene Schicksale täglich auftauchen. Nicht nur Diplomatenkinder, deren Eltern alle zwei Jahre irgendwo anders in der Welt tätig waren und die dann halt in uns jetzt die letzte Chance sehen, ihr Wissen von Grund auf aufzubauen. Menschen, die jahrelang als Entführungsopfer in einem Keller verbracht haben. Menschen aus zerrütteten Ehen. Menschen, die alle ihre Familienangehörigen verloren haben. Es ist unglaublich. Und das ist jetzt meine persönlich allerwichtigste Aufgabe. Wie motiviere ich die Leute? Und um selbst darüber zu reden, bringe ich Ihnen einen Ausspruch von Antoine de Saint-Exupéry, der kleine Prinz, der kommt ja von ihm. Und er sagt, das hat mich sehr beeinflusst, wenn du ein Schiff bauen willst, Schiff, Bildung, wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben, die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht. Lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Also, wie wirkt sich das bei mir in der Praxis aus, nicht? Eine der ersten Fragen, die ich den Menschen immer stelle, naja, ihr wollt jetzt Matura machen, weil ihr wisst, das ist ganz gut und wichtig, werdet ihr vielleicht mehr verdienen, aber was macht ihr nachher? Ich bin natürlich glücklich, wenn ich sofort die Antwort bekomme. Ich will Ärztin werden, ich möchte Jurist werden, ich werde Naturwissenschaftler. Aber viele sagen, naja, ich weiß es noch nicht. Na, denen gebe ich bitte, mehr brauchen die nicht, ja? Denen gebe ich sofort eine Hausübung und sage, so, ihr kommt jetzt, oder du kommst, sie kommen, ich bin prinzipiell per sie mit den Leuten, sie kommen bitte jetzt nach genau einer Woche zu mir und dann sagen sie mir ihren Traumberuf. Eine Woche lang höre nichts anderes nachzudenken, als was wäre mein wirklicher Traumberuf. Den müssen Sie mir dann sagen. Und da kommen wir eigentlich schon einen Riesenschritt weiter. Ja, dazu wurde ich durch diesen schönen Exupéry-Satz gebracht. Ein anderer Satz ist ja auch, nicht, wo ich denke, dass man seinem Glauben sehr viel weiterkommt, dass es gar nicht so sinnvoll ist, Bibelsprüche auswendig zu lernen, Gebote, Katechismus, sondern einfach einmal ganz ruhig zu werden und zu spüren, was man empfindet. Der heute schon zitierte Augustinus hat einmal in seinen Bekenntnissen, den Confessiones, gesagt: Inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te. Unruhig, unruhig ist unser Herz, solange es, bis es in dir ruht. Und wenn man einmal ganz still wird, ganz, ganz still, dann wird man ganz sicher, da bin ich überzeugt, diese gewisse Unruhe, ich darf sie hier heilige Unruhe spüren, dass all das, was man bisher erreicht hat, dass all das Leben, in dem man sich befindet, nicht alles ist. Es ist, spüren Sie es nicht auch, es ist in uns eine unstillbare Sehnsucht. Ein anderer Satz, den ich den Eltern oft auch gerne mitgebe, der stammt von William Butler Yeats. Und dieser Satz ist so nebenbei auch das Bildungsmotto der NEOS geworden. Die haben ja auch ein Parteiprogramm und erstaunlich, als ich es gelesen habe, was haben die für ein Bildungsprogramm? Sie sagen, Bildung ist nicht das Füllen eines Gefäßes, sondern das Entfachen eines Feuers. Bildung ist nicht das Füllen eines Gefäßes, nicht? Dass man eben hier oben alles hineinschüttet, sondern das Entfachen eines Feuers. Ganz zum Ende vielleicht noch ein Geständnis eines persönlichen Problems. Ich habe ja erzählt, dass ich auch die selbstgestellte Aufgabe habe, unsere Lehrbriefe immer wieder auf den aktuellen laufenden Stand zu bringen. Problem, der Gegenstand Biologie. Wie kann ich es erreichen, dass die Biologieskripten unserer Schule endlich nicht einseitig materialistisch orientiert sind? Endlich nicht den grundsätzlichen Standpunkt vertreten, alles ist aus bloßer Materie zufällig entstanden, nicht der Mythos. Ich habe Ihnen schon gesagt, die Materie hat sich irgendwie selbst organisiert und aus dieser Selbstorganisation der Materie ist dann der Geist, das Bewusstsein entstanden und so weiter. Und dann gibt es natürlich Probleme, die in der Biologie ja absolut nicht lösbar sind. Aber ich frage immer, woher kommt das Ganze? Woher kommt es, dass mehr als die Hälfte der österreichischen Christen, die einen christlichen Taufschein haben, auf die Frage Leben nach dem Tod ein Nein sagen? Auf die Frage, ob es einen persönlichen Gott gibt, mit den Achseln zucken. Und denen Jesus Christus bei der Erwähnung, beim Gespräch darüber, geradezu peinlich ist. Woher kommt das? Und ich glaube, es gibt schon eine Antwort darauf. Der Mensch will grundsätzlich nicht, dass Gott existiert. Wäre das nicht fantastisch, wenn es wirklich keinen Gott gäbe? Wir wären endlich freie Menschen. Wir müssten uns nicht an Gebote, an biblische Vorschriften halten. Wir würden uns ja dann auch nicht als Sünder vorkommen. Wir wären endlich frei und ungelöst. Was für eine fantastische Welt. Und dazu sagt dann der dänische Theologe und Philosoph Kierkegaard: Der Mensch hat nicht die Frage nach Gott. Der Mensch ist selbst die Frage nach Gott. Wenn ein Mensch die Frage nach Gott nicht mehr stellt, was bleibt dann über? Er ist ein Zellhaufen, der nach irgendwelchen biochemischen Gesetzen dahin vegetiert und Jesus Wort, nicht? Ich drücke es jetzt nur anders aus, so ein Zellhaufen zerfällt nach dem irdischen Tod in nichts. Der Mensch hat nicht die Frage nach Gott. Er ist nur so lange Mensch, wie er die Frage nach Gott stellt. Und dazu sagt er ja auch, der Kierkegaard, es gibt kein Nicht-Glauben-Können. Es gibt kein Nicht-Glauben-Können. Es gibt nur ein Nicht-Glauben-Wollen. Der Mensch will bewusst nicht glauben, um sich eben dann frei umgebunden zu fühlen. Daher eben das Leben, wie es sich heute abspielt. Man kommt nach dem Beruf nach Hause oder die Kinder nach der Schule, Handy checken, nicht? Wir haben ja gehört, in Shanghai, glaube ich, gibt es einen eigenen Gehsteig für Handybenutzende, nicht? Und das Erste, was man macht, man dreht sofort den Fernseher auf, um nie, und bitte ja nie, diese Frage nach Gott stellen zu müssen. Denn wenn ich dann das Gefühl habe, es gibt ihn doch, vielleicht auch, es gibt ihn vielleicht doch, fühle ich mich sofort als Gefangener. Aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, ich bin unendlich gern ein Gefangener dieses Gottes, der sich doch in Jesus Christus uns persönlich offenbart. Und was ich jetzt hier erzählt habe, ich bin ja jetzt am Ende, das sind ja keine neuen Erkenntnisse, das ist ja uralt. Was sagt bitte Lukas so schön in der Apostelgeschichte, die berühmte Stelle, als der Apostel Paulus zu den Athenern, naja, die Obergescheiten kommen, nicht? Die haben ja sehr vieles angeblich selbst erkannt. Da sagt der Paulus dann so schön, Gott hat gewollt, dass die Menschen ihn suchen, damit sie ihn vielleicht ertasten und finden könnten. Denn er ist jedem von uns ganz nah. Denn in ihm leben, reden, leben, sagt Luther, denn in ihm leben, reden und sind wir. Und Paulus, auch wieder einer meiner Lieblingssätze, er bezieht sich auf die gesamte dem Menschen erkennbare Schöpfung, wenn er sagt, was die Menschen von Gott wissen können, ist ihnen doch bekannt. Gott selbst hat den Menschen dieses Wissen zugänglich gemacht. Weil Gott die Welt geschaffen hat, können die Menschen sein unsichtbares Wesen, seine ewige Macht und göttliche Majestät mit ihrem Verstand, bitte, das ist es, mit ihrem Verstand können die Menschen Gott an seinen Schöpfungswerken wahrnehmen. Also bei meinen Sprechstundengesprächen treffe ich oft auf Leute, die sagen, ich bin Atheist. In dem Moment stehe ich von meinem Schreibtisch auf, ich stehe wirklich auf, gebe ihm die Hand und sage, ich gratuliere Ihnen zu Ihrem unfassbaren Glauben, der meinen eigenen armen christlichen Glauben um Äonen übertrifft. Und wenn in der Sprechstunde noch ein bisschen Zeit ist, dann frage ich, haben Sie Zeit? In 2 Minuten werde ich Ihnen eine Frage stellen. Ich gehe dann mit ihm raus auf die Kreuzung Neubaugasse, Siebensterngasse, Westbahnstraße, eine der meistbefahrenen Kreuzungen. Und dort ist zwischen Pflastersteinen, Straßenbahnschienen, Pflastersteinen, wachsen ein paar so ganz kleine, harmlose Gräser. Und frag, was ist das? Und dann stelle ich die Frage, woher kommt das? Sollte noch kein Atheist irgendeine Antwort geben können. Und so sagt Paulus ja dann auch, obwohl die Weisheit Gottes sich in der ganzen Schöpfung zeigt, haben die Menschen mit ihrer Weisheit Gott nicht erkannt. Karl von Frisch, der österreichische Biologe, Nobelpreisträger, sagt, unsere Molekularbiologen sind derart nahe bei ihren DNS-Molekülen, dass sie dem altbekannten Sprichwort vom Wald und den Bäumen entsprechend die lebendigen Organismen in ihrer Vielgestaltigkeit und immensen Leistungsmannigfaltigkeit selbst gar nicht mehr sehen würden. Wer meint, er könne mit unseren Kenntnissen von den Erbanlagen, Mutationen und natürlicher Auslege, lese, die Entstehung aller Lebenserscheinungen erklären, dem haben wohl die jüngsten Erfolge der Genetik den Blick getrübt für das unermessliche Gebiet des völlig Unbekannten. Kürzlich habe ich einen Artikel über die Wanderheuschrecken gelesen. Wir sind ja Gott sei Dank in Österreich davon verschont. Aber wenn Wanderheuschrecken wandern, nicht, dann bedecken ungefähr 80 Millionen Heuschrecken einen einzigen Quadratkilometer. 80 Millionen. Und jetzt hat man erst festgestellt, wieso die nie zusammenstoßen, weil sie in ihren Facettenaugen Neuronen haben, die die Gefahr eines Zusammenstoßes fünfmal schneller als ein Windanschlag an ihre Flügel und ihre Beine weiterleiten, die dann blitzschnell die entsprechenden Wendungen machen. Haben wir gewusst, dass Schmetterlinge pro Quadratmillimeter 600 Schuppen in den verschiedensten Farbanordnungen tragen? Oder ein letztes Beispiel. Wir können ja alle hier nur leben und gesund sein, weil wir in unserem Leib Milliarden und Abermilliarden von Bakterien tragen. Es gibt ja auch gute Bakterien, nicht? Zur Verdauung. Denken wir bitte daran, dass ein einzelnes Bakterium einen Elektromotor, bitte ich wiederholen, ein Bakterium, eins von den vielen Milliarden, aber jedes von den Milliarden trägt einen Elektromotor in sich mit einer Größe von 3 Millionstel Millimeter. Aber dieser Elektromotor bitte, er funktioniert wie ein Elektromotor, treibt eine Geißel an, um eben dieses Bakterium dorthin zu führen, wo es eben hingehört. Umdrehungen bei manchen Bakterien 100 pro Minute, bei anderen bis zu 15.000 pro Minute. Also gehen Sie bitte mit Ihrem Körper gut um, denn hier ist ja auch etwas enthalten, was die Wissenschaft heute überhaupt nicht erklären kann. Physik, sagt der Däne Niels Bohr, ist nicht die Beschreibung der Natur, sondern vielmehr nur die Beschreibung unserer Vorstellung von der Natur. Noch zwei Aussprüche, dann bin ich fertig. Isaac Newton, der berühmte englische Physiker: Wer oberflächlich Physik treibt, der kann an Gott glauben. Wer sie bis zum Ende denkt, der muss an Gott glauben. Und der noch bekanntere Ausspruch von Werner Heisenberg: Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht unweigerlich atheistisch. Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch. Aber auf dem Grunde des Bechers wartet Gott. Vielleicht mit einem Satz zusammengefasst. Auch das, Biologie, gehört ja zur Bildung. Auch das gehört zur Schule. Nur wären die Aufgaben der Schule heute wohl vollkommen andere. Ich glaube, Seneca hat es erkannt. Der Evangelist, Apostelgeschichte, Lukas und jetzt Heisenberg und so weiter. Nur meine Erkenntnis jetzt in meinem 76. Lebensjahr ist glasklar, und da schließe ich mich dem Paulus ja auch völlig an. Viel zu wissen, viel zu lernen, eine hohe Bildung, das ist alles, alles interessant und schön, bereichernd für dieses Leben. Aber Jesus Christus zu kennen, das geht über dieses Leben hinaus. Jesus Christus zu kennen und sonst nichts zu wissen, alle Bildung lieber wegzuwerfen und ausschließlich Jesus Christus zu kennen, das ist das Einzige, was wir für das ganze Leben danach, für die Ewigkeit brauchen, in der wir ja jetzt schon sind. Danke.